Heute Morgen wollen wir eine Frage nachgehen, wieso soll es eine Ordnung oder wieso soll es einen Staat geben? Ist vielleicht für, heute ein bisschen, für uns ein bisschen heute weniger relevant als in unserem grossen Kanton im Norden, wo heute Wahlen sind. Und gleich wollen wir uns dieser Frage nachgehen, wieso soll es einen Staat geben, eine Ordnung geben? Und vielmehr die Frage, wie soll ich mich in dem Innen verhalten? Vielleicht auch gut, wenn ich von mir sage, hey, ich folge Jesus nachher. Und was hat das für Auswirkungen auf mich? Heute soll so... Heute und nächsten Sonntag geht es um das Thema Staat. Und heute ist ein Schwerpunkt, so ein bisschen, dass jedes Staatswesen schlussendlich auf Gott zurückgeht. Von Gottes Gnaden, könnte man sagen. Ja, und der Ursprung von dem Ganzen liegt in der Geschöpflichkeit. Wir haben es vorhin gehört, Besegnung bei diesen Gedanken. Ein Mensch, der wunderbar geschaffen ist und Gott hat die Erde und alles auf ihr, hat er wunderbar geschaffen. Und ich glaube, dass die Schöpfung der Maßstab ist für alles, auch wenn es um einen Staat geht. Ich muss sagen, im Moment gehe ich, also ich gehe zweimal eine Woche ins Fitness und dort höre ich immer etwas, damit es ein bisschen angenehmer wird. Ich höre häufig Predigen oder Vorträge hören. Und im Moment höre ich eine Lectio Continua, nennt sich das. Das ist von einem Professor von mir, von Benjamin Kilchör von STH. Und ich finde es mega spannend. Er ist in zwei Jahren durch diese Vorlesung, also Vers für Vers, auslegen über das Alte Testament. Und jetzt in zwei Jahren, wo er dran ist, ist er Anfang beim Kapitel 12 angekommen. Vielleicht für gewisse nicht so spannend, aber ich finde es mega interessant. Ich bin noch nicht mega weit, muss ich sagen. Aber was ich gemerkt habe, dass es eigentlich nichts Neues unter der Sonne gibt. Alles ist irgendwie auch zu verstehen vom Anfang her. Und heute Morgen geht der erste Gedanke, wie die gewisse Sachen davon auch aufnehmen. Es gibt nichts Neues, alles hängt irgendwie zusammen, das Neue Testament, Briefe, die Offenbarung, alles ist irgendwo auch zu verstehen von dem, was ganz am Anfang passiert ist. Und so auch der Staat, wenn es darum geht, für das Miteinander, wie das organisiert ist. Heute haben wir kurz eintauchen in die Schöpfung und den Auftrag des Menschen. Und im ersten Kapitel der Bibel, im Vers 26 bis 28 steht, da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh und die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Gewisse Sachen sind ein bisschen schräg gestellt. Vielleicht habt ihr es gemerkt, es ist so ein bisschen das Wir, das Unser, das Bild und Herrschen. Und ich will ganz kurz auf das eingehen, aber vor allem ganz stark auf das Wir oder auf das Unser. Auf was bezieht sich das hier, wenn Gott sagt, wir wollen machen, wie in unserem Bild. Auf was bezieht sich das? Es gibt unterschiedliche Theorien. Gewisse sagen, hey, das ist so ein bisschen ein Pluralis Majestatis, sagt man das dem. Also wenn ein König von sich redet, dann redet er im Plural von sich. Es gibt auch Theorien, die sagen, hey, Gott redet hier selber zu sich, zu Jesus, also auf Gott Vater, Sohn und Heilig Geist das Gespräch führen. Und ich schließe mich hier ein bisschen an eine Meinung an, die viel mehr sagt, hey, es gibt noch Angst. Es ist nicht nur Gott dort, sondern es gibt einen Thronrat, einen Hofstaat, der dort ist, die Bevölkerung, kann man sagen, von der himmlischen Welt. Und für das ein bisschen zu zeigen, dass das nicht ganz abwegig ist, der Gedanke, wir haben vorhin von dem mal gesungen, wenn das gemerkt hat, also die Engel, 1000 mal 1000, 10.000 mal 10.000, ist auch ein bisschen das, wenn wir eintauchen in zwei alttestamentliche Bibelstellen, wo das auch so ein bisschen kommt, von dem himmlischen Thronrat. Die 1. König 22, Vers 19, dort können wir nicht mega eigentlich auf den Kontext oder gar nicht auf den Kontext eingehen, einfach mehr schnell eintauchen, was dort über das gesagt wird. Dort steht da vor Micha fort, höre also, was der Herr spricht. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen, rechts und links umgeben von den himmlischen Herrscharen. Oder an einer anderen Stelle, wo der Prophet Jesaja, einer der grösseren Propheten aus dem Alten Testament, wo er berufen ist worden, dort lesen wir ähnlich. Jesaja 6, Vers 1, 1 bis 2 und Vers 8 steht: In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim mit 6 Flügeln. Dann hörte ich den Herrn fragen: Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte: Hier bin ich, sende mich. Zusammenfassend kann man ein bisschen sagen, von dieser Mosestelle, von dieser Schöpfung, dass dort deutlich wird, dass es im Himmel einen Thronrat gibt von den himmlischen Wesen. Eben von dem, was wir auch gesungen haben, einen Thronrat gibt von diesen himmlischen Wesen. Und die Menschen, die sind geschaffen worden für hier auf der Erde, dort, wo Gott geschaffen hat, in seiner Schöpfung, einen irdischen Thronrat zu bilden. Also das, was im Himmel ist, soll einfach abgebildet werden auf der Erde. Das sagt noch nichts über den Staatsvater oder was aus, aber es sagt aus, das, was im Himmel ist, soll auf der Erde sein. Und der Mensch ist Ebenbild von Gott. Der Mensch ist Ebenbild von Gott, wie er aber auch ein Ebenbild ist von den himmlischen. Also lasst in unserem Bild ist die Stange. Das ist auch ein Ebenbild von diesen himmlischen Wesen, respektive die sind selber Ebenbild von Gott. Und die Ebenbildlichkeit beinhaltet die Aufgabe. Die Aufgabe, die die Menschen hier auf der Erde haben. Und die ist es, herrschen. Sie sollen die Herrschaft und die Herrlichkeit von Gott hier auf dieser Erde repräsentieren. Das ist die gleiche Aufgabe, wie die himmlischen Wesen haben, Gottes Herrschaft und Herrlichkeit zu repräsentieren. Und das finde ich mega spannend, wenn wir in die Schweizer Verfassung schauen, dass der Gedanke irgendwo, dass man Gott repräsentiert, dass Gott irgendwo vorhanden ist, kommt vor. In der Präambel, das ist so die Einführung, die feierliche Einführung von Schweizer Verfassung, der steht im Namen Gottes, des Allmächtigen. Das Schweizer Volk und die Kantone, finde ich ganz spannend, was jetzt kommt, in der Verantwortung gegenüber der Schöpfung. Dann kommt noch ganz viel mehr, aber dann geben sich folgende Verfassung. Das ist unsere Verfassung von Schweiz, die sich sagt, hey, im Namen Gottes, des Allmächtigen, der sich auf das beruft und gleichzeitig der Gedanke von Schöpfung drin vorkommt. Das ist unsere Verfassung. Und dann ist noch Herrschen kommt noch vor. Das Wort Herrschen in dieser Schöpfung, was heisst denn Herrschen? Herrschen heisst Autorität ausüben im biblischen Verständnis. Das kann über ganze Nationen sein, das kann über einzelne Menschen oder über Tiere sein. Es wird vor allem auch über Könige ausgesagt, aber kommt es da in dieser Stelle, die ich vorgelesen habe, die erste Bibelstelle aus dem 1. Mose 1, kommt es zweimal vor. Es heisst nicht, dass die Herrschaft grundsätzlich gut ist, weil das gleiche Wort wird an gewissen Orten gebraucht, auch für Herrscher, wo ihre Herrschaft beschrieben wird, was nicht gut ist. Es wird aber auch beschrieben, was gut ist. Es geht aber echt darum, dass das Herrschen heisst, Autorität ausüben. Und so wie eben Gott den Mensch geschaffen hat, wie aus dem irdischen Thronrat, kann man sagen, Mensch kommt in Gottes Schöpfung eine besondere Stellung zu. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Grundlage gelegt, kann man sagen. Ein bisschen Grundlage gelegt, für wieso es eine menschliche Herrschaft überhaupt geben sollte. Es gibt ja gewisse, die sagen, Anarchie ist das Beste, was es gibt. Und wir wollen jetzt ein bisschen eintauchen und uns mit dem Staat befassen. Was ist die perfekte Staatsform? Was ist die perfekte Staatsform, die Gott sich gedacht hat? Die Herausforderung bei jeder Staatsform wird sein, dass wir Menschen, und die Aussage mache ich aufgrund von dieser Schöpfungserzählung, ist grundsätzlich, sind wir Menschen geschaffen, dass wir echt darauf ausgerichtet sind, bei Gott unser Heil zu suchen. Der Staat ist nicht Gott. Egal welche Form das der Staat haben kann. Aber er kann es werden. Und wir wollen jetzt ein bisschen eintauchen ins Volk Israel. Und ganz am Anfang, wo Gott seinem Volk Weisungen gegeben hat, kommt unter anderem die Aussage in den sehr berühmten 10 Geboten, kann man sagen. Aber dort gibt es noch viel mehr. Und dort kommt die Aussage, das erste Gebot, wo heisst, du sollst außer mir keine anderen Götter haben. sollst ausser mir keine anderen Götter haben. Ausser mir als Gott soll es nichts geben, was dir wichtig wird. Um was geht es denn im Staat? Wenn man es positiv deutet, dann geht es darum, dass das Zusammenleben von uns Menschen untereinander auf eine gute Art und Weise geregelt wird, dass das Leben gefördert wird und es jedem gut geht. Und Gott hat es eigentlich auch vorgehabt, als er den Bund geschlossen hat mit seinem Volk, als er ihnen die Gebote gegeben hat. Die Gebote sind unterteilt, kann man sagen, in zwei Kategorien. Zuerst kommen die, wo Gottes Beziehung drin vorkommt, und dann kommt die Kategorie, wo die Menschen drin vorkommen, wo es die Nächstenliebe darum geht. Und das ist so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, liegt in dem. Gott hat eigentlich, aus der Gottesliebe geht die Liebe zum Nächsten raus. Und schlussendlich ist das eigentlich die Grundlage für das gesamte Zusammenleben in der Gemeinschaft. Das Volk Israel war sehr einzigartig. Es war einzigartig auf ganz unterschiedliche Weise, aber ich will vor allem auf einen Fokus heute Morgen eingehen. In dieser Zeit war es normal, kann man sagen, dass es entweder einen König gegeben hat, der selber von sich gedacht hat, ich bin Gott, das war beim Pharao der Fall, oder es hat Könige gegeben, die einfach neben sich einen Gott hatten, aber der König sehr stark war und der Gott und das Königtum sehr stark miteinander verschmolzen war. Und das hat wie zusammengehört. Und das Volk Israel passt auch am Anfang von seiner Geschichte passt es nicht in diese Kategorie. Es passt nicht in die Kategorie von König, weil sie haben keinen König, weil Gott ihr König ist. Sie haben Richter und Propheten gehabt, Leute, die ihnen vorangegangen sind. Wir haben die Textlesung von Samuel gehört, der so ein religiöser Führer war. Aber er war nicht ein König. Er war nicht eingesetzt als König, sondern er war echt die religiöse Führung. Heute würde man sagen, es war eine Theokratie, die das Volk Israel hatte. Also Theos, Gott, der geführt hat. Gott als Spitze von Staat. Und das Volk Israel hat sich, wir haben die Textlesung gehört, eine Monarchie gewünscht. Sie wollen sein wie alle anderen. Und ja, dieser Wunsch ist immer mehr aufgekommen. Und ich glaube, das ist ein Wunsch, der grundsätzlich in vielen, oder eigentlich in uns Menschen drin ist, auch in mir ganz sicher, dass ich immer wieder merke, ich möchte nicht nur von Gott regiert werden, sondern es gibt andere Sachen, die irgendwo auch mein Interesse oder mein Gefühl haben, dort könnte auch noch mein Heil liegen. Das Volk hat einen König gefordert. Und Samuel hat Gott um Rat gefragt. Und wir tauchen noch mal in den Text, wo wir schon in der Lesung gehört haben, einfach einen kleinen Ausschnitt, wo Gott mit dem Samuel redet, wo er sagt, hör auf die Stimme des Volkes, auf alles, was sie sagen, antwortet der Herr. Denn nicht dich weisen sie zurück, sondern mich. Sie wollen mich nicht länger als König. Sie tun, was sie immer getan haben, seit ich sie aus Ägypten hierher gebracht habe. Denn sie haben mich immer wieder vergessen und sind anderen Göttern nachgelaufen. Und jetzt tun sie dir dasselbe an. Erfülle ihre Bitte, aber warne sie deutlich davor, wie ein König über sie herrschen wird. Man hat die Aufzählung weitergehört, was der König alles macht. Und wie er seine Macht auch braucht, für dass es ihm auch gut geht. Und wenn wir in der Bibel weiterlesen, dann zeigt es eigentlich durchweg, es gibt keinen König, der durchwegs immer gut war. Es ist immer schwierig mit den Königen in Israel. Auch die, die wir positiv im Gedächtnis haben. Es ist immer schwierig mit diesen Königen. Gott hat sich zwar am Anfang für eine Theokratie entschieden, hat also gesagt, ich will König sein, ich will eigentlich vorangehen, aber er hat auch gewusst, dass das Volk sein wie die anderen und hat auch gesagt, hey, aber wenn er irgendwann mal einen König weit hat, dann hat er gesagt, wie der muss sein. Und die Beschreibung, wie ein König sein soll, ist ganz anders als das, was Samuel gesagt hat, wie der König wird sein. Also das Soll und das Ist unterscheidlich. Und das Soll hat nämlich wie folgt ausgesehen. Im 5. Mose 17, die Verse 19 bis 20 heisst über den König, er soll jeden Tag darin lesen, also im Gesetz, solange er lebt, damit er lernt, dem Herrn, seinem Gott, mit der erforderlichen Ehrfurcht zu begegnen und alle Vorschriften dieses Gesetzes gewissenhaft zu befolgen. Dadurch wird verhindert, dass er sich über seine Landsleute erhebt oder in irgendeinem Punkt von den Geboten abweicht, dann werden er und seine Nachkommen viele Jahre in Israel herrschen. Also wenn ein König, den ganzen Schlichten, einer, der nicht auffällt. Was hat das mit uns zu tun, wir, die in der Demokratie leben, uns, was super geht, kann man sagen, wo jeder auf eine bestimmte Art und Weise mitreden kann, wo wir können etwas verändern können, wenn wir das wollen, wenn wir genug Leute zusammenbringen. Es ist ganz anders auf der einen Seite, aber am Grundsatz hat sich nichts geändert. Gott möchte auch heute noch der König von dir und von mir sein. Gestern, heute und morgen hat sich an diesem Grundsatz nichts geändert. Unabhängig von einem System, das in dir steht, dass Gott mein König, mein persönlicher König möchte sein. Also, dass er der ist, den ich im Leben nachfolge und ihm alle Ehre gebe. In Jesaja 33,22, glaube ich, ist so ein bisschen ein Ausspruch, was sich vielleicht Gott wünscht, dass man das so sagt, wenn man Jesus nachfolgt. Dass man sagt, denn der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Gebieter und jetzt kommt der Herr, ist unser König. Er wird uns retten. Aber leider liegt es so in der Natur des Menschen, dass man immer wieder in andere Sachen oder andere Sachen sogar zu Gott macht. Das kann der Staat sein, das kann der Reichtum sein, das kann Netflix sein, Social Media, Sport, Familie, Beruf, Ferien, was auch immer. Dass immer wieder Gefahr ist, dass eigentlich Gott möchte der König von meinem, von deinem Leben sein und dass man etwas anderes an die Stelle setzt. Wir haben jetzt heute Morgen einen relativ schnellen Sprung der Geschichte gemacht oder die Bibel. Und im Neuen Testament, wenn wir dort ankommen, gibt es so ein bisschen Klassiker, kann man sagen, von den Stellen, wo es darum geht, wie der, wie es um einen Staat geht. Es ist der Römer 13, 1-7. Wir tauchen heute die erste Teil ein und werden den nächsten Sonntag noch ein bisschen tiefer drin eintauchen. Und im Römer 13, 1-3, dort steht: Gehorche der Regierung, unter der du lebst, denn sie ist von Gott eingesetzt. Alle Regierungen haben ihre Vollmacht von Gott. Wer sich also den Gesetzen des Landes widersetzt, der verweigert Gott selbst den Gehorsam und wird bestraft werden. Wer vorbildlich und gut handelt, braucht sich vor den Regierenden nicht zu fürchten, denn nur die müssen sich fürchten, die Unrecht tun. Deshalb tu, was richtig ist, und du wirst sogar noch dafür gelobt werden. Jede Macht ist von Gott eingesetzt. Und wenn wir nochmal zurückkommen auf die Schöpfungsgeschichte, auf den Thronsaal, dort deutet es eh auch so, dass das hat dort seinen Ursprung. Es hat dort seine Wurzeln, dass ein Mensch gegeben ist, Macht auszuüben. Und Macht im positiven Sinn, nicht negativ, sondern positiv. Aber diese Stelle hier ist über die Kirchengeschichte immer wieder missbraucht worden, dass Leute ihre Macht, vor allem die Kirche, ihre Macht missbraucht haben und Leute unterdrückt haben. Aber spannend ist eigentlich, hier geht es ja nicht um die Obrigkeit. Das heisst nicht, was die Rechte sind von einer Obrigkeit, sondern es geht vielmehr um mehr, sagen wir mal jetzt um uns hier unten, um unsere Basis, wie wir uns sollen verhalten. Es geht an Paulus hier darum, dass uns Jesus nachfolgen nicht negativ auffallen soll. Was ist jetzt das Ziel des Staates? Und ich bin geprägt von dieser Thronrad-Gottes-Idee auf der Erde. Es geht um die Ordnung auf dieser Welt, um irgendwo ein gewisses Ordnung herzustellen. Das heisst nicht, dass durch das jede Handlung von einer Regierung legitimiert wird, dass alles immer gut ist, sondern, und das ist das Zitat jetzt von Anti Wright, es wird lediglich gesagt, dass eine Welt, in der das Übel gedeiht, wenn man ihm nicht entgegentritt, immer irgendeine Form der Regierung braucht. Und die Aufgabe ist es, die Herrlichkeit und die Herrschaft Gottes auf dieser Welt zu repräsentieren. Und ich finde es so genial, dass das eigentlich in der Schweizer Verfassung, dass das vorkommt in dieser Präambel. Spannender finde ich aber, der Paulus wird eben häufig auf ihn berufen. Und wann schreibt der Paulus das? Der Paulus schreibt das unter dem Kaiser Nero. Der Kaiser Nero ist der berühmt-berüchtigte Kaiser, der Rom gebrannt hat, wo er Kaiser war. Und es wird über ihn gesagt, dass er vielleicht das selber gelegt hat, da ist mir nicht so ganz sicher, aber dass er Schuldige gebraucht hat für den Brand. Und er ist in den Jesus-Nachfolger fündig geworden und hat in ihnen das passende Opfer gefunden. Er hat hunderte von Leuten, die Jesus nachgefolgt sind, getötet, hat sie teilweise benutzt als lebendige Fackeln für seine Gärten und hat sie zu Tod gefoltert. Der Paulus hat sehr wahrscheinlich den Text nicht in den schlimmsten Zeiten von Nero geschrieben, sondern am Anfang, aber das System ist das gleiche. Das römische System war ein System von Unterdrückung, von Überheblichkeit, von Ungerechtigkeit. Und was der Paulus hier sagt, ist nicht einfach eine Legitimation für die Herrscher, sondern es ist etwas ganz Neues. Es ist ein neuer Gedanke, dass der Kaiser von Gott eingesetzt ist. Der Kaiser zu dieser Zeit hat gedacht, hey, ich bin selber Gott und die Berechtigung für meine Herrschaft, die kommt aus mir raus. Und der Paulus hier sagt, dass jede Regierung die Vollmacht von Gott hat. Die Vollmacht kommt vom Schöpfer Gott, der alles erschaffen hat. Jetzt kommt echt der Springpunkt, die Frage, wie soll ich mich denn im Staat verhalten? Es gibt auch Grenzen von dem Gehorsam gegenüber dem Staat, da werden wir nächstes Mal dazukommen. Es geht aber ein bisschen, orientiert sich auch ein bisschen an unserem Jahresthema, einfach mutig mit Jesus als Vorbild. Wenn wir im Neuen Testament schauen, dort vor allem wird viel von Jesus gesagt und auch der Paulus, der den Römerbrief geschrieben hat, er ist auch ein grosser Schriftsteller vom Neuen Testament. Und wenn wir schauen, was sie geschrieben haben, dann merken wir, dass sie relativ wenig am Staat zu kritisieren haben. Es ist nicht so, dass es alles gut war. Es ist nicht so, dass es nicht viel Ungerechtigkeit gegeben hat. Aber irgendwie ist Kritik am Staat nicht ihr primäres Ziel gewesen. Gewisse Sachen blitzen auf, wie das mit dem Römerbrief, aber es gibt keine gross angelegte Staatskritik. Wenn man im Alten Testament schaut, bei den Propheten, da hat es zum Teil gross angelegte Staatskritiken. Aber das haben wir hier nicht. Gibt es im Neuen Testament nicht. Was es gibt, ist Kritik an Jesus-Nachfolger oder Aufforderung an sie, aber ganz besonders Kritik an religiösen Führern. Leute, die mit einem guten Vorbild vorangehen und das nicht machen. Und Jesus Christus sagt in der sogenannten Bergpredigt, wo er ganz viele Sachen darlegt, sagt er ziemlich am Anfang, Matthäus 5, Vers 13, sagt er zu den Leuten, die dort versammelt sind, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Das ist jetzt vielleicht eine gewagte Aussage, aber das Problem ist nicht ein Staat, der korrupt sein kann, der aggressiv sein kann, der Leute unterdrücken kann, der ungerecht ist. Das Problem ist vielmehr Jesus-Nachfolger, die ihre Aufgabe nicht wahrnehmen. Ich bin überzeugt, dass wir als Jesus-Nachfolger dieser Welt so viel zu geben hätten. Auch gut am Staat. Ich muss sie leider auch ein bisschen vertrösten auf nächste Sonntag, weil sonst wäre die Predigt viel zu lang geworden. Weil die Christen haben durch ihre Botschaft die Welt verändert, die Staaten verändert. Und ich glaube, dass wir Jesus-Nachfolger so viel zu bieten haben. Weil wenn Salz salzt, dann hat es eine extrem grosse Wirkungskraft. Das ist jetzt vielleicht was nachher fast ein bisschen zu viel Salz ist. Aber wir sind im Herbst sind wir im Spaniencamp mit den Jungen. Und dort war es so, dass wir eine Küche hatten. Und dann haben wir immer gewisse Leute von uns geholfen kochen. Und wir waren am Meer. Und am Meer gibt es mehr Salz zum Kaufen. Und jemand, der geholfen hat, kochen, hat die gleiche Menge mehr Salz gebraucht, zum Salzen, wie mit unserem gewöhnlichen Schweizer Salz. Es ist sehr ein interessantes Essen geworden von den Gesichtsmimiken. Es ist ein bisschen negativ, aber Salz, ganz wenig Salz, ganz, ganz viel bewirken. Aber wenn Salz nicht mehr salzt, dann kann ich noch so viel Draht ausbringen, nichts. Die Frage an Jesus Nachfolger ist nicht, wie viel oder was hat mir der Staat zu bieten, sondern hey, was habe ich der Gemeinschaft aufgrund von meiner Nachfolge zu geben. Und ich bin überzeugt, das ist eine bedingungslose Nächstenliebe, die wir hätten zu geben. Aber wie können wir denn das Salz sein? Und Jesus, als er die die Stelle sagt, redet, dass er Salz und Licht. Und er bezieht das Licht auf sich selber und so wagt jetzt auf das Pope, dass man Salz wirklich auf Jesus beziehen kann. Jesus war selber Salz und Licht für die Welt gewesen. Salz als Bewahrens, als reiniges Wirkung. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann dürfen wir bei ihm andocken. Wenn wir bei ihm bleiben, dann kann man sagen, Salz, der zählt mal unser Leben. Und ich bin überzeugt, wenn wir bei Jesus bleiben und bei ihm auftanken, dann möchten wir nicht mehr ohne das Salz. Und wenn ich gefüllt bin mit dem, dann kann ich die Salzwirkung auch in meinem Umfeld wahrnehmen. Aber es fängt mit dem an, dass ich mich selber füllen lasse. Ohne das ist selbstmotiviert, aktivistisch und ohne Wirkung. Ja, was ist denn mein Ratschlag? Staat und du. Mein Ratschlag ist, einfach mutig Jesus nachzufolgen. Dem, der, wie wir es vorhin gesungen haben, der auf dem Thron sitzt, alle Ehre zu geben. Hey, deiner Regierung mit Achtung zu begegnen und für die Regierung zu beten. Mit Jesus verbunden zu bleiben und dort, wo du bist, tüchtig salzen. Ich möchte noch beten. Ja, Vater, du siehst, das Thema steht in mir sehr, ein grosses Thema, das irgendwo durch uns alle betrifft. Du siehst den Bezug, den wir haben. Du siehst dort, wo wir vielleicht enttäuscht sind, dort, wo wir finden, dass etwas gut läuft. Und du siehst irgendwo, ja, dass, wenn wir dir nachfolgen, wir irgendwie auch herausgefordert sind. Wie wirken wir? Wie verhalten wir uns in dem Sinne? Und Herr, schenke uns, dass wir dürfen Salz und Licht sein für die Welt, für unser Umfeld. Dass wir dürfen dort, wo etwas nicht gut läuft, dass wir dürfen da sein und Leute unterstützen. Schenke, dass wir nicht der Kritik auffallen, sondern dass wir in dem auffallen, dass wir beten, dass wir da sind, dass wir tüchtig salzen und wirklich Salz sind, das Wirkung hat. Schenke aber, dass wir das nicht aus uns heraus machen, sondern dass wir immer wieder zu dir kommen und uns von dir füllen lassen. Amen. Thank you.